Ja, wir haben gerade von einer wunderbaren Welt gehört. Vielleicht klingt sie in den Ohren für den einen oder anderen doch nicht so ganz wunderbar. Dieses Märchen stammt eigentlich aus einer Zeit, wo die Menschen einen Mangel erlitten haben. Da, wo es ihnen nicht so gut ging. Und sie wünschten sich einen besseren Ort, eine bessere Welt. Wir in Deutschland sehen vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt die Nahrung als Mangel, aber vielleicht etwas anderes. Und wer wünscht sich da nicht eine bessere Welt, einen anderen Ort? Mal ehrlich gesagt, Hand hoch, wer wünscht sich, dass diese Welt eigentlich eine bessere wird? Okay, also die meisten wünschen sich eigentlich, dass diese Welt ganz anders ist. In Anbetracht der ganzen Krisen, die wir wahrnehmen, sehen wir ja auch ganz oft Menschen, die sich für eine bessere Welt einsetzen, die sich einsetzen, damit Werte, neue Werte, bessere Werte etabliert werden. Sie wollen Veränderungen erreichen, dass Krisen sich nicht noch verschlimmern. Und sie setzen sich dafür ein, dass die Ressourcen global gleichmäßiger verteilt werden, dass es einfach gerechter auf dieser Welt zu sich geht. Sie erstreben mehr Gleichberechtigung in der Gesellschaft oder aber auch global gesehen und vieles, vieles, vieles mehr. Eine bessere Welt, eine gerechtere Welt, da wo die Menschen keinen Mangel haben, da wo die Menschen nicht unterdrückt werden, da wo die Menschen frei sein können. Der Autor und Philosoph Richard Brecht, ich weiß, der ist manchmal bei einigen umstritten, aber egal, der sagte vor einiger Zeit, in der heutigen Zeit gibt es eine krassere Moral als in Katholizismus. Jeder beobachtet jeden. Ein Fehler und du bist raus. Und es gibt keine Vergebung. In dem Versuch, die Welt besser zu machen, werden wir eigentlich immer intoleranter, obwohl wir Toleranz anstreben. Menschen haben plötzlich so eine große Moralvorstellung und die, die da nicht reinpassen, werden ausgegrenzt. Und obwohl man für Toleranz steht, wird man intolerant. Wir suchen nach Gleichberechtigung und schaffen gleichzeitig Ungleichheit. Wir wollen, dass es auf der anderen Seite des Planeten gerechter zugeht und sagen, okay, ich kann von meinem Kuchen etwas abgeben und fordert von meinen Nachbarn auch das Gleiche. Sie sollen auch von ihrem Kuchen abgeben. Aber für die ist das vielleicht nicht so leicht, von ihrem Stück Kuchen abzugeben. Und wir spüren, trotz aller Freiheit, die sich die moderne Gesellschaft errungen hat, eine Enge und Schwere. Es ist gar nicht so leicht, aus eigener Kraft die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dass die Welt gerechter wird. Obwohl sich viele Menschen darum bemühen und wir vielleicht auch mit dabei sind als Christen, ist es eine ziemlich bittere Erkenntnis, dass die Welt kein perfekter Ort geworden ist. Egal, wie groß unsere Anstrengungen als Menschen bisher gewesen sind oder wie viel wir auch da investiert haben. Es gibt aber eine gute Nachricht und die beruht in Jesus. Hier klingt das Versprechen einer besseren Welt. In seiner Antrittspredigt liest Jesus folgenden alttestamentlichen Text vor. Und ich zitiere jetzt mal aus Lukas 4. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Wir sind es gewohnt, die regelmäßig in die Kirche gehen, dass nach einer Textlesung, nach einem Text, der aus der Bibel zitiert worden ist, dann ausgelegt wird. Also es folgt die Predigt. Und es ist wahrscheinlich, die kürzeste Predigt, die damals gehalten wurde von Jesus oder überhaupt in der Geschichte des Predigtdienstes. Manch einer wünscht sich vielleicht von Peter und mir, dass wir auch ab und zu mal ein bisschen kürzer predigen. Mal sehen, wie weit ich heute komme. Aber er hat diese Textstelle mit einem einzigen Satz ausgelegt. Und er sagte, heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Punkt. Das war Jesu Einsatzpredigt und das war seine Antrittspredigt. Und er wählte diese Einsatzpredigt, weil er weiß, dass jedes weitere Wort ein Wort zu viel gewesen wäre. Denn jede weitere Auslegung, jeder weitere Kommentar würde die Wirkung dieser Schriftlesung oder seiner Schriftlesung nur wieder abschwächen. Jesus weiß, dass mit der Schriftlesung aus Jesaja Kapitel 61 alles gesagt und auch getan ist. Denn just in dem Moment, als Jesus diese Jesaja-Stelle vorliest, ist diese Botschaft bereits in Erfüllung gegangen. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Anwesenheit, mit seiner Präsenz hat sich diese Verheißung sofort erfüllt. Denn Jesus ist nicht nur der Bote dieser Worte, er selbst ist die Botschaft. Und diese traumhafte Vorstellung, von der Jesus hier spricht, ist mit ihm Realität geworden. Dieses Versprechen hat Jesus mit seiner Person und mit seinem Leben eingelöst. Und zwar heute und jetzt, auch für uns gültig. In seiner Schriftlesung spricht Jesus vier Personengruppen an. Er spricht die Armen, die Gefangenen, die Blinden und die Unterdrückten. Das sind vier Personengruppen, die in der damaligen Gesellschaft am Rand standen. Und irgendwie zeigt Jesus eine gewisse Vorliebe mit diesen Menschen. Wir lesen danach auch zahlreiche Geschichten, dass er sich immer wieder um diese Menschen gerade bemüht. Es sind vier Personengruppen, über die wir schnell denken können, dass wir mit ihnen eigentlich nichts zu tun haben. Denn die meisten von uns sind weder arm, noch haben wir das Gefühl, dass wir in Ketten gelegt sind. Wir sind nicht blind und ebenso wenig fühlen wir uns wahrscheinlich krass unterdrückt. Aber was wäre, wenn Jesus mit seinen Worten eine Aussage darüber trifft, wer wir alle vor Gott sind? Was ist, wenn Jesus hier eine Aussage macht darüber, wer wir vor Gott sind? Was wäre, wenn Gott uns tatsächlich als arme, gefangene, blinde und unterdrückte Menschen ansieht? Ja, was wäre dann? Dann würde der Bibeltext aus Jesaja nicht nur eine Aussage darüber treffen, wer wir vor Gott sind, sondern dann würde Jesus auch etwas darüber sagen, wer wir sein werden. Denn mit seinen Worten nimmt Jesus das, was noch nicht ist, als das, als ob es schon wäre, damit es wird. Er verkündigt den Armen gute Nachricht, den Gefangenen Freiheit, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Unterdrückten verheißt er, frei zu sein. Also nochmal, Jesus nimmt das, was noch nicht ist, als das, als ob es schon wäre, damit es wird. Und genau das möchte ich auch jetzt mit meiner Predigt tun, ein bisschen länger als Jesus. Ich möchte in den Fußstapfen von Jesus treten und ein farbenfrohes Bild von der Zukunft malen. Einer Zukunft, die heute für uns beginnen kann. Einer Zukunft, die mit Gottes Hilfe in unsere Gegenwart anfängt und sie zu einer besseren, gerechten Welt macht. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Ist so die erste Personengruppe, die Jesus hier mit der Schriftlesung anspricht. Was mich an dieser Aussage bewegt, ist die Frage, was eigentlich das Gute an der guten Nachricht für die Armen ist. ist es, dass sie reich sein sollen. Werden die Armen reich sein? Ist es, dass sie ihre Armut ertragen können? Ist das das Gute? Ist es, dass sie nicht verlernen zu lachen, trotz ihrer Armut? Ist das das Gute? Ja, was ist denn jetzt das Gute für die Armen? Was ist die frohe Botschaft? Die Armut, von der Jesus hier spricht, meint nicht nur einen Mangel an Besitz. Sie meint den völligen Besitzlosen, den Bettelarmen. Und diesen völlig Besitzlosen, diesen Bettelarmen spricht Jesus diese gute Nachricht zu. Glücklich seid ihr, die ihr völlig besitzlos und bettelarm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. So heißt es in Lukas 6, Vers 20. Das Gute also an der guten Nachricht für die Armen ist die Zusage, euch gehört das Reich Gottes oder ihr gehört zu Gott. Das ist das Gute an der guten Nachricht. Will mit dieser Zusage nicht jeder und jeder von uns arm sein, wenn wir sagen, den Armen gehört das Reich Gottes oder wenn wir arm sind, gehören wir zu Gott? Wenn die Armen zu Gott gehören und wenn die Armen die glücklichen Erben seines Reiches sind, dann will auch ich arm werden. Und in dem Wort Armut klingt für mich ein Dreiklang an, der drei Dinge in mir so resoniert. Erstens, da ist zum einen der Klang der geistlichen Armut. Die Einsicht, dass ich Gott nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen habe und ganz auf sein Erbarmen angewiesen bin. Denn vor Gott bin ich einfach arm. Arm an Liebe, arm an Freundlichkeit, arm an Treue. Und ich beweise es letztendlich tagtäglich in meinem Leben. Und weil ich arm bin, bin ich jeden Tag neu auf Gottes reiche Gnade angewiesen. Und das zu erkennen, macht mich zu einem Menschen, in dem Gottes Gnade reichlich wirken kann. Die Einsicht meiner geistlichen Armut lässt mich zu Gottes Reich auch dazugehören. Das Zweite ist, es klingt für mich auch nach einer demütigen Armut. Es ist Gottes Aufforderung an mich, arm zu werden. Arm an Stolz, arm an Überheblichkeit, ärmer zu werden an der Lüge, ärmer zu werden an Streitigkeiten und an Jähzorn. Arm zu werden bedeutet also, dass ich mir selbst eingestehe und Gott bekenne, dass ich reich an Sünde bin und arm an Sünde werden will. Ein Bekenntnis, das mich zu einem Erben von Gottes Reich macht. Und das Dritte, was für mich da auch noch mitklingt, die leibliche Armut. Das, was vielleicht am offensichtlichsten ist. Der Freudenton, dass bedürftige Menschen einen besonderen Platz im Herzen Gottes haben, klingt für mich hier. Arme Menschen haben einen besonderen Platz in Gottes Herzen. Es sind Menschen ohne Geld, Menschen ohne Essen, ohne Zuhause, Verstoßene, geflüchtete Menschen, fremde Menschen und so weiter. Wir können die Liste weiter anführen. Und die gute Nachricht für all diese Menschen lautet: Gott hat euer Elend gesehen, er ist euch nah und nimmt sich eurer an. Das ist die erste Personengruppe, die Jesus hier anspricht. Und weiter heißt es nochmal: Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zuzurufen, dass sie frei sind. Überall dort, wo Menschen Jesus begegnen, werden sie von Gefangenen zu freien Menschen. Die Bibel ist voll mit diesen Geschichten und dieses göttlichen Prinzip, dass Menschen, wenn sie Jesus begegnen, befreit werden. Und das zieht sich bis in unsere Gegenwart hinein. Eine Jesus-Begegnung ist ohne dieses Freiwerden gar nicht zu denken. Wer Jesus begegnet, wird frei. Denn in der Begegnung mit ihm nimmt mich Jesus mit auf einen neuen Weg. Auf den Weg von der Wüste ins verheißene Land. Auf den Weg vom Exil zurück in die Heimat. auf dem Weg von meinem Gefängnis und Kerker in die himmlischen Paläste Gottes. Doch worin sind wir überhaupt gefangen? Was ist unser Kerker? Woran sind wir gefesselt? Einige sprechen vom Gefängnis ihrer selbst. Sie sind gefangen im falschen Körper, gefangen in Minderwertigkeit, gefangen in Selbstablehnung. Sie sehnen sich eigentlich nach Annahme ihrer selbst und Annahme durch andere. Und das ist ihr Weg dann in die Freiheit, dass sie angenommen werden. Gott nimmt sie an. Andere reden von Gefängnis ihrer Zeit. Das, was der Zeitgeist ihnen vorgaukelt, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat, setzt viele Menschen unter Druck. Sie kommen auf die Ideale dieser Gesellschaft nicht klar und wollen nicht mehr dazugehören. Oder sie versuchen dazu zu gehören, aber sie scheitern daran. In der Zugehörigkeit sehen sie ihren Weg in die Freiheit. Und Gott bietet hier einen anderen Weg, denn er sagt, du gehörst zu mir. Und wieder andere sprechen vom Gefängnis ihres Glaubens. Die ungesagten Regeln, also die Normen und Konventionen, die wir in Kirchen, Gemeinden haben, auch in unserer Gemeinde, dann das Miteinander, wie das alles so hier funktioniert und wie das bestimmt ist. Und das kann Menschen unter Druck setzen. Und dann gibt es auch Menschen, die ihre Macht ausnutzen und sie andere damit unterdrücken. Man spricht da von Machtmissbrauch, den Menschen dann erfahren und der bringt sie dann an ihre Grenzen. Und die ganzen leeren Versprechungen haben sie ebenfalls satt, die vielleicht gemacht werden. Falsche Versprechungen, die in der Gemeinde oder in anderen Religionen gemacht werden. Und doch sehnen sie sich nach etwas Beständigen, nach einem Halt. Und Gott möchte derjenige sein, der diesen Halt bietet. Es ist nicht die Gemeinde an sich, sondern es ist Gott. Sonst würde die Gemeinde zum Götzen werden. Was wäre, wenn an die Person von Jesus Annahme, Zugehörigkeit und Halt geknüpft sind? Dann wäre in Jesus der Weg in die Freiheit, der Weg aus diesem Gefängnis zu finden. Und für mich und für andere ist das ein Weg. Und genau das gilt es jetzt zu verkündigen. Das gilt es unter unseren Dächern oder von unseren Dächern zu schreien, in unseren Familien, aber zu unseren Nachbarn und zu unserem Umfeld. Das gilt es, zu den Menschen zu bringen, die von dieser Freiheit noch nichts gehört haben. Jesus macht unsere Gefängnisse frei. Er sprengt die Ketten unserer Gefangenschaft. Und dann geht's weiter. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden. In einer Zeit, in der Blindheit ein Massenphänomen war, hält diese Verheißung noch mal viel, viel mehr Gewicht. Früher war es viel leichter, blind zu werden als heute. Heute haben wir viele Medikamente, wir haben medizinische Eingriffe, dass wir viel, viel sehen können. Früher, wer eine Infektion hatte, konnte erblinden. Wer grauen Star hatte, konnte erblinden. Heute haben wir medizinische Möglichkeiten, das alles zu verhindern. Wegen mangelnder Ernährung oder auch schlechtem Wasser, man konnte erblinden. In der Antike war es also sehr üblich, dass viele Menschen mit einem gewissen Alter oder sogar auch, wenn ein Kind an einer Infektion litt, dass sie sehr früh erblinden. Und der einzige Ausweg aus dieser Erblindung war oft ein Wunder, eine Wunderheilung. Das war meist der einzige Ausweg. Wahrscheinlich gehören Blindheitsheilungen auch deshalb zu den häufigsten Wundern, die Jesus getan hat. Aber in vielen dieser Berichte hat die Rede von den Blinden, deren Augen aufgetan werden, nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistliche Komponente. Jesus spricht neben körperlichen, äußeren Augen auch oft von diesen geistlichen, inneren Auge, die Heilung brauchen und benötigen. Das geistliche Auge, der blinde Fleck der Menschen, braucht Heilung. Der blinde Fleck, zu meinen, ohne Gott auszukommen und zu können. Der blinde Fleck, Gott für tot zu erklären. Der blinde Fleck braucht Heilung. Er braucht Heilung, damit die Menschen Gott als ihren Schöpfer, Erhalter und auch Erlöser wiedererkennen. Diese Heilung geschieht durch Jesus, der Licht in die Finsternis der Menschen hineinbringt. In die Finsternis der Schuld, der Scham, der Angst, der Sorgen und der Nöte. Denn Jesus ist das Licht, das mir blinden Menschen aufgeht, mein Leben erhellt, die Schatten vertreibt und die Farbe ins triste Grau meines Lebens wieder hineinbringt. Sich nicht von irgendetwas, sondern von Gottes Liebe blenden zu lassen, das soll das Ziel des Glaubenslebens sein. Damit ich wie der Mond, der von der Sonne angestrahlt wird, Gottes Licht in das Dunkle dieser Welt weitergeben kann. Und es geht weiter. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Und da mag einer noch einmal sagen, Moment mal, hatten wir das nicht schon einmal, die Freiheit? Wir haben doch da eben schon von den Gefangenen gesprochen. Und in der Tat, meiner Meinung nach wählt Jesus diese Wiederholung absichtlich. Denn von der Freiheit der Unterdrückten ist im ursprünglichen Schriftzitat von Jesaja 61 nämlich gar nicht die Rede. Jesus macht hier etwas ganz Spontanes. Er zitiert nochmal einen weiteren Vers von Jesaja 58. Da heißt es, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jede Unterdrückung ein Ende. Und in diesen Worten spitzt sich etwas zu, was in dieser Predigt bereits mehrfach vielleicht auch schon angeklungen ist, wer so zwischen den Zeilen gehört hat. Der Geist des Herrn ruht nicht nur auf Jesus. Er ruht auch auf uns. Wir sind Geistträger Gottes. Und dieser Geist sendet uns zu den Unterdrückten, um ihrer Unterdrückung, ihrer Armut, ihrer Gefangenschaft, ihrer Blindheit oder was sonst auch immer ein Ende zu machen. Die Unterdrückten fassen für mich all die Menschen zusammen, von denen bereits die Rede war. Die Unterdrückten sind im eigentlichen Sinne nicht eine vierte Personengruppe, sondern alle Menschen. Sie sind die Zusammenfassung all derer, für die Jesus auf die Erde gekommen ist und für die er dich und mich in die Welt auch sendet. Aus eigener Kraft die Welt besser zu machen, geht nicht. Wir schaffen es nicht, die Welt gerechter zu machen. Wir werden daran sicherlich scheitern. Gott weiß das aber, dass wir Menschen mehr als Ideale und Gesetze brauchen, um den Traum einer besseren Welt wahr werden zu lassen. Wir brauchen einen, der uns dabei hilft. Einen, der uns Menschen erlöst. Und in Jesus Christus finden wir die Verkörperung der Hoffnung auf eine bessere Welt. In Jesus Christus finden wir die Verkörperung der Hoffnung auf eine bessere Welt. Er öffnet uns die Sicht auf eine Realität, in der die Armen die Freuden des Himmelreichs erleben, die Gefangenen in die Freiheit entlassen werden, die Blinden das Licht sehen und die Unterdrückten von ihren Ketten befreit werden. Diese Verheißung wird durch seine Präsenz, durch seine Taten lebendig. Ostern, das Fest der Auferstehung, ist eigentlich dieser Höhepunkt, der Höhepunkt dieser Hoffnung. Denn in Jesu Auferstehung liegt die Gewissheit, dass Gottes Liebe und Macht stärker sind als jede Dunkelheit, jede Fesseln und jede Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Ostern erinnert uns daran, dass das, was Jesus verkündigt hat, nicht nur Worte waren, sondern eine Wirklichkeit, die uns heute und jeden Tag neu erfassen kann. Ostern ist eigentlich das Fest einer besseren Welt. Ostern ist das Fest einer besseren Welt. Und ich möchte gleich beten. Und ich möchte einfach, dass ihr euer Herz dafür öffnet, wo ihr selber sagt, hey, ich bin vor Gott arm oder ich muss arm werden an Sünde. Oder ich sehe auch diese Armut in dieser Welt. Und ich möchte von Gott gesandt werden. Oder wo ihr selber sagt, hey, ich bin gefangen. Ich bin irgendwie noch an irgendwas gebunden und möchte frei werden. Oder ihr sagt, hey, ich habe da noch so viele blinde Flecken. Und ich brauche da das Licht Gottes, das das erhält. Dann möchte ich dich darum bitten, einfach dein Herz zu öffnen, während ich gleich bete. Und wir können auch nach dem Gottesdienst gerne noch ins Gespräch kommen oder nochmal ganz persönlich miteinander beten. Aber jetzt öffnet euer Herz dafür, dass Ostern letztendlich die Zuspitzung dessen ist, dass die Welt besser werden kann. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen für Jesus Christus. Wir wollen dir Danke sagen, Herr Jesus Christus, dass du auf die Welt gekommen bist. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du für die Sünde gestorben bist. Und dass du auferstanden bist am dritten Tage und dass du uns dadurch ein ganz neues Leben ermöglichst. Wir danken dir dafür, dass das ein so großes und wertvolles Fest für uns ist, was uns an diese Gnadentat erinnert. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden, der hier gerade sitzt und sein Herz sich öffnet, dass du ihn segnest. Wenn einer hier sitzt, der sagt, ich bin arm vor dir, dann möchte ich dich bitten, dass du in sein Herz einkehrst und dass du ihm zeigst, dass die Sünde gesehen ist und dass du ihn reinwäschst. Und dass du ihm auch zeigst, dass man keine Taten vollbringen muss, um vor dir zu bestehen, sondern dass man einfach angenommen ist und dass man gesehen ist. Und ich möchte dich bitten für all diejenigen, die sagen, sie sind gerade in irgendwas gefesselt, sie sind irgendwie gebunden, dass du sie befreist. Sei es nun durch irgendwelche Ideale, die sie sich selber oder die Gesellschaft an sie stellt, gebunden sind. Sei es durch Wertevorstellungen oder sei es durch eigene Glaubenssätze, die man sich einst mal gemacht hat. Ich möchte dich bitten, dass du sie von diesen Fesseln befreist und dass du derjenige bist, der ihnen Zugehörigkeit schenkt. Und ich möchte dich bitten für diejenigen, die gerade sagen, ich habe so viele blinde Flecke und ich brauche das Licht Gottes, dass du mit deinem strahlenden Licht reinkommst in ihr Leben und dass du diese blinden Flecke ausmerzt, sodass sie ihr Leben ganz neu gestalten können. Mach sie sehend für das, was du für sie offenbart hast. Und ich möchte dich bitten für all diejenigen, die diese Ungerechtigkeit in dieser Welt sehen und die für eine bessere Welt einstehen möchten, dass du sie sendest mit einer Berufung und dass du sie mit deinem Geist erfüllst, dass sie diesen Dienst auch hier und jetzt erfüllen können. In deinem Namen beten und bitten wir dich. Amen.